HR Info. Wissenswert.
Winzige Plastikteilchen findet man heute in fast allen Gewässern. Sie stammen zum Teil direkt aus der Kunststoffherstellung, sie haben in alltäglichen Reinigungs- und Pflegeprodukten gesteckt und sie sind entstanden, als Plastiktüten in der Natur in immer kleinere Bruchstücke zerrieben wurden. Am Ende schwimmt all das in die Weltmeere, wo der Plastikabfall von zahlreichen Tieren aufgenommen wird. Mikroplastik, eine unterschätzte Gefahr für die Umwelt. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. 5 Partikel pro Kubikmeter Wasser. Das haben Forscher vor kurzem bei Analysen entlang des Rheins nachgewiesen, als Durchschnittswert. Das klingt nicht nach viel Mikroplastik, aber die Masse macht's. Täglich befördert der Rhein mehr als 191 Millionen Plastikteilchen in Richtung Nordsee. Und das allein an seiner Oberfläche. Welche Folgen das auch für uns Menschen haben könnte, das wird zurzeit noch in viel zu wenigen Instituten erforscht. Johannes Kaiser hat einige davon besucht.
Plastikteilchen, kleiner 5 mm, also auch noch mit dem bloßen Auge erkennbar, sind eigentlich überall zu finden. An unseren Stränden, in Wasserproben, in Sedimentproben, das heißt Bodenproben im Meer. Sie sind eigentlich ubiquitär verteilt.
Angela Köhler, Professorin für Biowissenschaften und Umweltchemie am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, befasst sich seit Jahren mit den Auswirkungen von Mikroplastik auf die Meereswelt. Problematisch sind vor allem die nicht mit bloßem Auge sichtbaren Plastikfragmente.
Entdeckt, dass sie überhaupt vorhanden sind, hat man anhand von Planktonnetzfängen im Meer. Das heißt, meine Kollegen haben plötzlich im Mikroskop Teilchen gesehen, die weder Algen noch sonstige vertraute Teilchen oder Organismen waren und sind so auf die Spur von Mikroplastik gekommen.
Es gibt inzwischen keinen Ort mehr auf der Welt, weder zu Lande noch im Wasser, an dem man nicht auf Mikroplastik stößt. Und das ist eindeutig ein Ergebnis der weltweit massiv angestiegenen Kunststoffproduktion. Unglaubliche 280 Millionen Tonnen Kunststoff werden jedes Jahr rund um den Globus produziert. 10 Millionen Tonnen davon landen in den Meeren. Wellen und Wind zerschlagen und zerreiben die großen Teile in immer kleinere Fragmente, die in der Wassersäule schweben, auf dem Meeresboden sinken oder verdriften und schließlich als Mikroplastik an allen Küsten der Welt angespült werden. Bei ihrer Suche nach Mikroplastik entdeckten die Wissenschaftler in den Strandsedimenten zudem 2 bis 4 Millimeter große Kunststoffpellets. Die werden in Containern für die Produktion von Kunststoff rund um die Welt verschifft und gehen immer wieder einmal über Bord. Ein einziger Container enthält rund 50 Milliarden Stück. Bleibt noch jener Plastikmüll zu erwähnen, der illegal von den Schiffen über Bord entsorgt wird. Zudem gelangen gerade in Entwicklungsländern über die Flüsse riesige Mengen an Plastiktüten und Plastikflaschen in die Meere. Auch Urlauber hinterlassen an den Stränden viele Plastikabfälle. Die Forscher nennen diese Kunststofffragmente sekundäres Mikroplastik, weil es aus Zerfall und Abbau entstanden ist. Als primäres Mikroplastik bezeichnen sie all jene Kunststoffteilchen, die direkt so klein produziert werden. Dazu gehören unter anderem winzige Kunststoffkügelchen, die Kosmetika beigegeben werden. Sie dienen der Körper- und Gesichtspflege, werden vor allem in Peelingprodukten eingesetzt. Der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, hat eine 30-seitige Broschüre mit einer Liste aller Produkte aufgeführt, die solche Plastikpartikel enthalten. Dort finden sich alle großen Namen der Kosmetikindustrie. Nadja Zierbart vom Meeresschutzbüro des BUND.
Wir haben eigentlich in allen Sorten von Kosmetika Mikroplastik gefunden. Das ist Zahnpasta, Duschgels, Shampoos, aber auch in Make-up, Gesichtsreiniger. Also eigentlich alles, was wir so im Badezimmer finden können. Und die, die teilweise draufstehen, haben Naturprodukte. Auch dort haben wir Mikroplastik gefunden. Also leider ist, wenn ein Naturprodukt draufsteht, nicht automatisch garantiert, dass da nicht auch Kunststoff drin ist.
Direkt gesundheitsschädlich ist wohl keine dieser Verbindungen, denn sie brauchen eine EU-weite Zulassung. Die Auswirkungen auf die Umwelt haben aber bislang nicht geprüft werden müssen. Das gilt auch für jene Mikroplastikteilchen, die in professionellen Reinigungsmitteln eingesetzt werden. Sie verflüssigen zudem Autolack oder finden sich in Schuhcremes. Außerdem bleiben jedes Jahr einige 10.000 Tonnen synthetischen Kautschuks als Reifenabrieb auf den Straßen und werden in die Straßengräben oder die Kanalisation gespült. Bleibt noch eine weitere, sehr wichtige Quelle für Mikroplastik zu erwähnen: die Kleidung, insbesondere die Funktionswäsche oder die beliebten Fließstoffe. Bei jeder Wäsche lösen sich zahlreiche winzige Fasern aus dem synthetischen Gewebe, gelangen ins Abwasser. Die Kläranlagen sind mit dieser Mikroplastikflut eindeutig überfordert, wie das AWI, das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, bei einer Untersuchung der Abwässer von 12 ostfriesischen, sehr unterschiedlichen Kläranlagen festgestellt hat. Die Ergebnisse sind alles andere als beruhigend, so der Studienleiter, der Mikrobiologe Gunnar Gerz.
So für den Marienbereich muss man sagen, dass wenn wir Wasserproben analysieren, dann kommen wir maximal so auf 5 Partikel pro Kubikmeter in der Nordsee. Also es ist relativ niedrig, die Konzentration. Und wir waren doch relativ überrascht, dass wir diese relativ hohen Partikelzahlen am Abwasser gefunden haben. Das waren von einige hundert bis einige 10.000. Die Plastikfasern in den Abläufen, die waren ungefähr von, sagen wir mal, 100 bis 5.000 pro Kubikmeter. Das ist relativ viel, in der Tat, ja. Es ist also, wie gesagt, deutlich in beiden Fällen, sowohl bei den Mikroplastikpartikeln wie auch bei den Fasern, deutlich mehr, als was wir eigentlich angenommen hatten.
Da die Mikroplastikpartikel und Fasern in den Kläranlagen nicht abgebaut werden können, bleibt all das, was rausgefiltert wird, im Klärschlamm zurück.
Im Klärschlamm haben wir noch größere Mengen gefunden. Man kann natürlich so Horrorszenarien sagen, dass wir dann da im Bereich von Partikeln von einer Jahresmenge an Klärschlamm im Bereich von Milliarden gefunden haben. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Teil des Klärschlamms wird verbrannt und Klärschlamm zum Teil auch immer noch verbracht wird auf Felder. Und das ist natürlich dann kritisch zu sehen, weil wenn der dann trocknet, kann durch Luft und durch Turbulenz dann wiederum Partikel in die Atmosphäre gelangen.
40% des Klärschlamms werden in Deutschland auf den Feldern ausgebracht. Der Wind verteilt aber nicht nur die Mikropartikel aus dem Klärschlamm weitflächig, er entführt auch beim Trocknen von Kleidung aus synthetischen Stoffen draußen in der Luft zahlreiche Fasern. Die finden sich dann überall, so Gerd Liebezeit, ehemals Professor für Chemie und Biologie an der Universität Oldenburg, seit seiner Emeritierung Leiter eines kleinen Forschungsinstituts.
Wenn der Wind nachlässt, lagern sie sich auf allen möglichen Oberflächen auch ab. So, und was also jetzt passiert, die lagern sich natürlich auch in Blüten ab. Blüten haben einen Stoff, der nennt sich Pollenkit. Das ist also ein Klebstoff, mit dem die Blüten normalerweise die Pollen an den bestäubenden Insekten festkleben. Und da haften natürlich jetzt auch diese Mikroplastikpartikel dran und werden also mit dem Pollen zusammen in den Bienenstock gebracht und gelangen also auf diese Weise in den Honig.
Inzwischen lassen sich nicht nur im Honig Plastikpartikel nachweisen, sondern auch im Bier. Niemand weiß bislang, wo sonst noch Kunststofffasern oder andere Mikroplastikpartikel zu finden sind und ob sie möglicherweise, wie Feinstaub, gesundheitsgefährdend sind. Es fehlt einfach an Forschung. Das ist umso erstaunlicher, als Untersuchungen zeigen, dass sich die Partikel inzwischen auch in Flüssen und Seen nachweisen lassen, wie Christian Laforge, Professor für Tierökologie an der Universität Bayreuth, herausgefunden hat.
Unsere erste Studie war eine Studie am Gardasee. Dort haben wir Sedimente von verschiedenen Strandabschnitten untersucht und waren relativ überrascht, da wir dort Mikroplastikpartikel in einer Menge gefunden hat, wie man sie normalerweise an Stränden von mittelbelasteten Meeresstränden findet. Das heißt, dass wir bis zu 1000, teilweise über 1000 Mikroplastikpartikel pro Quadratmeter Strand gefunden haben.
Vor kurzem wurde von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne eine Studie über die Belastung der Schweizer Seen sowie der Rhone veröffentlicht. Danach fanden sich nicht nur in nahezu allen Wasserproben Mikroplastikpartikel, sondern auch in den meisten Sandproben der Uferränder der Seen. Im Mittel betrug die Belastung rund 1000 Mikroplastikpartikel pro Quadratmeter Strand. Aufgrund ihrer Untersuchungen nehmen die Forscher an, dass jeden Tag rund 10 Kilogramm Mikroplastik über die Rhone ins Mittelmeer gelangen. Auch bei 3 von 40 untersuchten Fischen sowie 8 von 9 Vogelkadavern fand sich im Verdauungstrakt Mikroplastik. In einem kleinen, fensterlosen Raum des Instituts für Ökologie der TU Berlin stehen auf einem Labortisch 20 schlichte Glasbecher mit einem einfachen Glasdeckel. Sie sind mit Wasser gefüllt und in ihnen ranken sich filigrane grüne Pflanzen bis zur Wasseroberfläche. Es sind einzelne Individuen des Tausendblatts, einer Süßwasserpflanze, die man in Seen und Flüssen findet. Sie streben dem hellen Licht der Leuchtstoffröhren über ihnen zu. Das künstliche Sonnenlicht versorgt sie mit Energie für die Photosynthese.
Wir verwenden jetzt hier eben Makrophyten aus unseren Gewässern, wie jetzt hier die Wasserpest oder Myriophyllum, also das Tausendblatt, um zu sehen, wie reagieren die, wenn diese Plastikpartikel sich auf der Oberfläche anlagern beispielsweise. Wir messen verschiedene physiologische Daten, das heißt, es ist wie beim Arzt auch, dass wir im Prinzip bestimmte Parameter abgreifen, um die Gesundheit der Pflanzen uns anzugucken. Das ist bei einer Pflanze klar, der Chlorophyllgehalt. Ist es schön grün, ist alles gut, wird sie leicht gelb, wissen wir von der Fensterbank her, dann müssen wir was tun. Das ist hier im Labor nicht anders.
Stefan Flugmacher, Professor für ökologische Wirkungsforschung und Ökotoxikologie an der TU Berlin.
Wir messen dann Chlorophylle, Carotinoide etc. Dann haben wir bestimmte andere Parameter, wo wir entscheiden können, geht es der Pflanze gut, geht es der Pflanze nicht gut. Und das ist beispielsweise oxidativer Stress. Das sind Enzyme, die eben hier Sauerstoffradikale abbauen, die dann entstehen können, wenn beispielsweise sich so Mikroplastik auf die Oberfläche ablagert. Dann wehrt sich die Pflanze dagegen.
Noch zeigen die Versuchspflanzen ein sattes Grün, doch der Versuch hat auch gerade erst begonnen.
Das kann sich mit der Zeit ändern. Vor allen Dingen müssen Sie überlegen, wenn sich Mikroplastik außen an eine Pflanze anlagert, dann ist das wie ein Sonnenschirmchen. Und dieses Sonnenschirmchen nimmt der Pflanze dann Sonnenlicht weg. Kein Licht, keine Photosynthese, keine Energie.
Krankt aber die Pflanze, kann das erhebliche Auswirkungen auf das Ökosystem haben.
Für das gesamte Ökosystem heißt das erstmal, dass möglicherweise eben bestimmte Pflanzen reduziert werden. Das heißt, nicht nur für die Tiere, die Pflanzen fressen, ist dann die Nahrungsgrundlage nicht mehr da, sondern eben auch für die, die die Pflanzen als zum Beispiel Habitat, als Schutz nehmen, kleine Fische. Fischeier, Molcheier, Molchlarven, Kaulquappen, was auch immer, die sich eben im Ökosystem in so einem Pflanzengürtel verstecken. Wenn die Pflanzen nicht mehr da wären, dann sind die natürlich schutzlos. Und dann haben wir größere Effekte aufs Ökosystem, die wir im Moment nicht abschätzen können.
Besonders dramatisch ist die Situation in den Meeren. Denn viele Meereslebewesen halten die winzigen Kunststoffteilchen für essbares organisches Material. An der Universität Gent hat Lisbeth van Kauenberche dies bei Kiemenringelnwürmern sowie Miesmuscheln und Austern beobachtet.
We saw that both these mussels and these lugworms can ingest microplastic.
Wir haben festgestellt, dass sowohl die Muscheln als auch die Kiemenringelwürmer Mikroplastik aufnehmen. Sie essen es, aber die Mehrheit dieses aufgenommenen Mikroplastik wird wieder ausgeschieden. Einige Mikroplastikartikel jedoch, und zwar die kleinsten, die kleiner als 15 Mikrometer sind, sind so klein, dass sie die Magenwände dieser Organismen durchdringen können. Sie bleiben also nicht im Magen oder in den Eingeweiden, sondern sie wandern in das Zellgewebe der Organismen. Als wir unsere Experimente im Labor mit der Zufütterung von hohen Konzentrationen von Mikroplastik unternommen haben, haben wir einige kleinere Veränderungen im Metabolismus festgestellt, aber die waren nicht schwerwiegend genug, um den Organismus langfristig zu schädigen.
Die meisten Forschungen zu Mikroplastik, viele sind es bislang nicht, werden nicht im Freiland, sondern in Messbechern oder Aquarien durchgeführt. Das gilt auch für Untersuchungen der Meeresbiologin Angela Köhler vom AWI, dem Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut. Sie hat Muscheln in Aquarien mit winzigen Kunststoffpartikeln aus Polyethylen gefüttert.
Wir haben dann festgestellt, dass bereits innerhalb von 12 Stunden diese Partikelchen sich anreichern im Magen und auch in den Leberepithelien und konnten dann auch sehen, dass diese Partikelchen in einen vakuoligen Apparat in der Zelle, den wir die Mülleimer der Zelle nennen, angereichert werden und von da aus aber dann auch wieder rausgeschmissen werden in das Umgebungsgewebe. Und das Interessante, was wir da gesehen haben, ist, dass diese entsorgten Plastikpartikelchen im Umgebungsgewebe ganz extreme Entzündungsreaktionen auslösen und es zu einer Bildung bindegewebigen Kapseln kommt, um diese Fremdkörper einzuschließen. Die pathologischen Phänomene, die erinnern uns auch sehr an das, was man im Menschen als die Anfänge der Asbestosis beschrieben findet.
Da die Forscherinnen vom AWI bislang nur Kurzzeitexperimente durchgeführt haben, weiß niemand, ob sich nicht auch bei den Muscheln langfristig krebsähnliche Zellveränderungen wie bei Asbestfasern in der menschlichen Lunge ergeben werden. Beunruhigend ist zudem, dass Mikroplastik die fatale Eigenschaft hat, im Wasser schwebende Schadstoffe an sich zu binden. Dazu gehören zum Beispiel Pestizide aus der Landwirtschaft, Medikamentenrückstände, Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Chrom, Quecksilber, Nickel, Arsen oder Zink, Abrieb von giftigen Schiffsanstrichen. Zudem enthalten viele Kunststoffe selbst noch chemische Zusätze, die Meeresorganismen durchaus schädigen können.
Eine Gruppe, die sehr problematisch ist, sind Weichmacher, also die Phthalate, von denen man weiß, dass sie hormonell wirksam sind. Eine zweite Gruppe sind bromierte Flammschutzmittel, die ebenfalls hormonell wirksame Effekte haben können.
Phthalate und polychlorierte Biphenyle können zum Beispiel männliche Geschlechtshormone hemmen, die Hodenfunktion stören und zu genitalen Missbildungen führen, die Zeugungsfähigkeit mindern. Das jedenfalls hat man bei bestimmten Alligatorenarten, Fischen, Fröschen oder bestimmten Meeresschnecken beobachtet. Auch hier fehlt es an Forschung.
Also es gibt Stoffe, die antibakteriell wirksam sind im Plastik. Es gibt Stoffe, die als Lichtschutz gegen UV-Belichtung dienen. Also da gibt es sehr, sehr viele Stoffe, die im Plastik drin sind und von denen wir nur zum Teil wissen, wie sie in der Umwelt wirken. Wir wissen also aus direkten Untersuchungen, dass ein Teil dieser Stoffe eben sehr negative Folgen hat. Wir wissen aber nicht, wie sie im Zusammenspiel Plastik, Zusatzstoff, Umwelt wirken. Also ob sie ausgelaugt werden oder ob sie photochemisch zersetzt werden oder ob sie bakteriell zersetzt werden, das ist also alles noch nicht bekannt.
Eine kürzlich vom AWI veröffentlichte Studie an verschiedenen Fischen hat gezeigt, dass vor allem die Mägen von Makrelen mit Mikroplastik belastet sind. Dazu heißt es,
der Grund, die Fasern treiben oft in relativ hoher Dichte an der Wasseroberfläche. Sie ähneln dann in Form und Farbe frisch geschlüpften Seenadeln, auf die die Makrelen wiederum gern Jagd machen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Fischarten, die an der Wasseroberfläche oder in den oberen Schichten nach Fressbarem suchen, eher Gefahr laufen, Plastik zu verschlucken.
Bedenklich ist, dass die Mikroplastikpartikel ja nicht nur im Magen von Muscheln und Fischen, sondern mit ihnen auch im Magen von Menschen landen, so Liesbeth von Kauenberche von der Universität Gent.
We calculated that if you would eat a portion of 12 oysters,
wir haben ausgerechnet, wenn man 12 Austern isst, dann nimmt man etwa 100 Mikroplastikpartikel auf. Und dasselbe gilt für 250 Gramm Muschelfleisch. Auch da würde man 100 Mikroplastikpartikel mitessen. Das scheint nicht sehr viel, aber wenn man sich anschaut, was Europäer im Jahr an Schalentieren essen, dann schätzen wir, dass ein Top-Konsument, der sehr viele Schalentiere isst, etwa 11.000 Mikroplastikpartikel pro Jahr aufnimmt. Das ist schockierend.
They will ingest 11.000 microplastics per year. It is shocking.
Welche Auswirkungen die Aufnahme von Mikroplastik auf unsere Gesundheit haben könnte, weiß man nicht.
There has never been any clear research on what happens with microplastics that are ingested by humans.
Es hat bislang keinerlei Forschung darüber gegeben, was mit Mikroplastik passiert, das vom Menschen aufgenommen worden ist. Es gibt Hinweise darauf, dass es so wie bei den Miesmuscheln durch die Magenwände wandern, also in unseren Blutkreislauf gelangen kann. Aber die Forschung darüber ist noch sehr begrenzt und es ist sehr, sehr schwierig, Aussagen über irgendwelche toxischen Effekte bei Menschen zu treffen. Es ist in Ratten, Hunden und Hasen nachgewiesen worden, dass diese Prozesse bei kleinen Partikeln wie Mikroplastik durchaus funktioniert, und zwar bei Partikeln unter 5 Mikrometer. Da ist durchaus ein Transport möglich, aber was die Auswirkungen dieser Art von Transport sind, dazu gibt es keinerlei Forschung, soweit mir bekannt ist.
Es fehlt bislang auch an Untersuchungen darüber, wie lange Plastik im Meer oder in Sedimenten erhalten bleibt.
Also die Schätzungen gehen von wenigen Jahren bis zu 1000 Jahre. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es auch da wieder zu wenig Untersuchungen gibt, unter welchen Bedingungen, wie rasch dieser Zerfall vor sich geht. Es gibt mittlerweile einige neuere Untersuchungen von amerikanischen Kollegen, die zeigen, dass dieses Plastik eine sehr spezielle bakterielle Besiedlung hat und dass diese Bakterien also in der Lage sind, das Polymer zu zersetzen. Und gleichzeitig hat man in dieser speziellen Bakterienpopulation nachgewiesen, dass die Gene haben, die Enzyme für den Kohlenwasserstoffabbau machen. Das heißt also, die sind von ihrer genetischen Ausstattung in der Lage, Polyethylen abzubauen.
Das belgische Unternehmen OWS Organic Waste Systems sucht derzeit im Auftrag der EU und der Kunststoffindustrie nach Mikroorganismen, die in der Lage sind, Kunststoffe sozusagen zu verdauen, das heißt in ungefährliche Bestandteile zu zerlegen. Bruno de Wilde leitet als Chef der Abteilung für Bioabbaubarkeit, Kompostierbarkeit und Ökotoxikologie die Laborforschungen.
We try to isolate microorganisms which are capable of degrading conventional polymers.
Wir versuchen, Mikroorganismen zu isolieren, die in der Lage sind, konventionelle Polymere abzubauen. Ein Polymer ist eine ganz lange Kette von schmalen Elementen, wie die Kettenglieder einer Fahrradkette. Und als erstes wird die Fahrradkette in kleinere Teile zerschnitten. Dann werden aus der langen Fahrradkette kleinere Fragmente, die immer kleiner werden, und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden diese kleineren Elemente in Alkohol und Säuren verwandelt, die dann von Mikroorganismen zu Kohlendioxid verdaut werden, wie das alle Organismen normalerweise mit Essensresten machen.
Das gilt allerdings nur für abbaubare Kunststoffe. Beim übrigen Plastik ist das erheblich schwieriger. Hier hat man allerdings auch erste Bakterien, Pilze und Enzyme gefunden, die zumindest im Labor Kunststoff abbauen konnten. So hat man zum Beispiel 11 Bakterientypen gefunden, die PVC zerlegen. Auch bei den sehr gebräuchlichen Kunststoffen wie Polypropylen, Polystyrol oder Polyethylen konnte man einen gewissen Abbau feststellen.
Die nächste Herausforderung besteht darin, die Ergebnisse unter realen Lebensbedingungen zu wiederholen, sodass dieser Abbau nicht nur ausschließlich im Labor stattfindet, wo diese Bakterien nur das Plastik als Futter bekommen. Sie müssen also dieses Plastik fressen oder sie verhungern, während es unter natürlichen Bedingungen noch ganz anderes Futter gibt. Werden sie auch dann das schwierigere Plastik fressen, wenn es noch anderes Futter gibt, an das sie leichter kommen? Und schließlich stellt sich noch die Frage, ob wir diesen Prozess beschleunigen können, sodass das Plastik schneller abgebaut werden kann. Sie sehen, es gibt noch eine Menge Arbeit, die erledigt werden muss.
Die einfachste Lösung wäre natürlich, Plastik gar nicht erst in die Umwelt gelangen zu lassen. Doch das ist illusorisch. Man kann die Menge allerdings drastisch reduzieren, indem man zum Beispiel kein Plastik mehr in Deponien vergräbt, sondern recycelt oder, wenn das nicht mehr möglich ist, verbrennt. Um die illegale Entsorgung von Plastikmüll auf hoher See einzuschränken, fordert zum Beispiel das Umweltbundesamt, überall die Müllentsorgung in die Hafengebühren mit einzupreisen. Fischernetze könnten markiert, die Abgabe alter Netze könnte belohnt werden. All diese Maßnahmen nutzen allerdings nur etwas, wenn alle EU-Staaten dabei mitmachen, denn Plastikmüll kennt keine Ländergrenzen. Was im Meer landet, strandet an allen Küsten. Ein Mikroplastikanteil des Mülls lässt sich allerdings sehr einfach entfernen, die Mikroplastikpartikel aus Kosmetika. Die Bundesregierung strebt eine freiwillige Vereinbarung der Hersteller an, auf Mikroplastik zu verzichten. Dem Mikroplastikexperten Roland Essel reicht eine solche Absichtserklärung nicht.
Diese freiwilligen Selbstverpflichtungen können ja jederzeit zurückgenommen werden. Und die gelten nur für bestimmte Unternehmen. Es haben sich noch nicht alle Unternehmen daran gebunden. Wir würden auf jeden Fall fordern, dass diese Mikropartikel in kosmetischen Produkten verboten werden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es sinnvolle, leicht einzusetzende Naturmaterialien und Alternativen gibt, wie Biokunststoffe, die eventuell dann auch im Meer abbaubar sind.
Mehrere große Plastikhersteller haben sich bereit erklärt, zukünftig auf Mikroplastik zu verzichten. Auch bei der Firma Beiersdorf sucht man nach umweltverträglichen Alternativen, so ihr Sprecher Volker Holle.
Generell besteht die Möglichkeit, natürliche Materialien einzusetzen, zum Beispiel harte Fruchtschalen oder abbaubare synthetische Materialien, zum Beispiel bestimmte Wachse. Also das Material muss natürlich in erster Linie hautverträglich sein und natürlich auch abbaubar sein. Und es ist ganz wichtig, dass es nicht allergen ist, dass also auch Allergiker diese Materialien verwenden können.
Man sollte sich allerdings keine Illusionen machen. Selbst wenn die Mikroplastikteilchen aus Kosmetika aus dem Abwasser verschwinden, bleibt das grundsätzliche Problem weiterhin bestehen.
Wenn wir uns den Marienbereich anschauen, dann ist das dort, denke ich mal, schon in Richtung Desaster. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass diese kleinen Partikel sich im Wasserkörper befinden, dann sind die doch eine relativ große Gefahr für das Ökosystem, wenn wir wiederum an die Nahrungsnetze denken. Ja, es geht ja vom kleinen Organismus, der es einfiltriert, weil er nicht anders kann, dann bis hin zu den Fischen, die wir ja dann auch irgendwann essen wollen. Und ich weiß nicht, ob wir so erfreut drüber sind, wenn halt dann so viel Plastik mit dabei ist. Denke ich, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Mikroplastik, eine unterschätzte Gefahr für die Umwelt. In HR Info Wissenswert hörten Sie einen Beitrag von Johannes Kaiser. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.